BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche, in diesen turbulenten Zeiten, wieder mit dabei sind. Was schauen wir uns in dieser Woche an? Wir blicken auf die Welt der Zinsen. Denn wir haben seit Jahren eine für die Finanzminister zunehmend ungemütliche Entwicklung. Die Zinsen steigen und steigen. Und weil die Zinsen steigen, wachsen auch die Löcher in den Haushalten der Staaten. Und damit die Schulden nochmal zusätzlich. Die Folge: immer mehr Investoren, immer mehr Fachleute beginnen an der Zahlungsfähigkeit der Staaten zu zweifeln. Ungefähr 50% der befragten Fachleute in den USA gehen davon aus, dass es innerhalb der nächsten 10 Jahre zu einer Staatsschuldenkrise kommen könnte. Die Folge: die Zinsen steigen weiter. Und die Gegenmaßnahme lässt nicht auf sich warten. Die Staaten beginnen zu intervenieren. Komische Währungstransaktionen werden gemacht. Es wird angekündigt, langlaufende Anleihen zurückzukaufen und dafür kurzlaufende Anleihen auszugeben. Und man schielt natürlich auf die Notenbanken. Können die nicht den Staaten doch helfen? Das ist das Thema dieser Woche. Es ist höchst relevant, wie ich finde. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
In der vergangenen Woche gab es die wichtigste Tagung der Notenbanker weltweit. Das Treffen im amerikanischen Jackson Hole. Und eine besondere Beobachtung, naturgemäß, wie immer eigentlich, der Notenbankchef der US-Notenbank Fed, in diesem Jahr aber ganz besonders, weil mit Kevin Walsh jemand Neues im Amt ist, bei dem man noch nicht so genau weiß, welchen Kurs denn er wohl letztendlich einschlagen wird.
Now there is one signal nobody can miss. The responsibility for 65 months of sustained elevated inflation sits squarely with the central bank. And that's where it belongs. So here is my standard. We must be confident that underlying inflation is moving to our objective, clearly and at sufficient speed. Otherwise, we have work to do. That's our job, that's our mandate, and that's our charge to keep.
The more people kind of digest this, the more uncertainty they're still going to see around the reaction function. And the key thing for me was when Warsh was talking about he has to see inflation at sufficient speed. What is sufficient speed, right? Like, exactly. We know inflation above target is bad, but like the speed at which it's moving, that seems very subjective.
I didn't hear much about the mechanical nature of how he wants to take less visibility, less chit-chat, a quieter Fed, and then what is that process to get to a decision? I didn't hear much on that.
Bei Kevin Walsh ist besonders interessant, dass er vor seiner Ernennung zum Fed-Chair sehr, sehr kritisch war bezüglich der Geldpolitik. Er hat gesagt, dass die US-Notenbank sich in viel zu viele Dinge eingemischt hat, dass die Bilanz viel zu groß geworden ist und dass er auch den Märkten eigentlich mehr zuhören möchte, was die denn sagen, und gleichzeitig diese weniger beeinflussen möchte. Nach dem Motto, wenn ich die Märkte beeinflusse, dann weiß ich ja gar nicht, was die Märkte wirklich denken. Und das ist im Prinzip hochspannend, weil der Markt, die Märkte zurzeit ein ganz klares Signal geben. Sie geben das Signal, wir sind mit der Entwicklung der Staatsschulden nicht zufrieden. Wir wollen mehr Zins. Wir brauchen einen Risikozuschlag für erhöhte Inflationsrisiken und wir brauchen einen Risikozuschlag für das höhere Risiko, dass es eben zu Staatsschuldenproblemen kommen könnte. Und das ist sehr spannend, denn wie passt das zusammen? Auf der einen Seite ein Notenbankpräsident, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, zum einen den Märkten zuzuhören und zum anderen die Bilanz der US-Notenbank zu schrumpfen, und auf der anderen Seite ein Staat, der immer mehr Schulden macht. Und nochmal, die USA sind keineswegs alleine. Schauen wir uns ein paar Zahlen an. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe schloss am Montag vergangener Woche bei 5,31%. Das ist der höchste Stand seit der Finanzkrise von 2007. Deutsche 30-jährige Staatsanleihen sind auch gestiegen, rentieren zurzeit bei ungefähr 3,76%, dem höchsten Stand seit 2011. Und japanische 30-jährige, ja, die gibt es auch, die gibt es noch nicht so lange, die gibt es seit 27 Jahren, haben erstmals die 4%-Marke gerissen. Auch britische Staatsanleihen rentieren sich so hoch wie zuletzt 1998. Wir haben es also zu tun, nicht nur mit einem Phänomen in den USA, sondern mit einem weltweiten Phänomen. Die Zinsen sind deutlich gestiegen und die Solvenz der Staaten wird zunehmend hinterfragt. Es gibt eine Reaktion. Der amerikanische Finanzminister Scott Bessent hat beispielsweise am 19. August hektisch Rückkäufe langlaufender Anleihen angekündigt. Die Reaktion des Marktes? Ein kurzes Schulterzucken. Wenige Tage später ließ er dann verlauten, er könne notfalls noch mehr Geld mobilisieren. Bis zu $1 Billion stand im Raum, um so über Rückkäufe die Anleihen zu stabilisieren.
And we believe that there are many underlying factors in turn that the market is not looking at, and we are going to make a market in these. We routinely do buybacks, and we're going to increase the size of the buyback. I would note that it could be more than the $4 billion per issue.
Verkehrte Welt. Auf der einen Seite eine Notenbank, die die Bilanz verkürzt, also Staatsanleihen verkauft, und auf der anderen Seite ein Staat, der eigentlich ständig Staatsanleihen verkaufen muss, der beginnt, am langen Ende diese aufzukaufen, im verzweifelten Versuch, die Zinsen zu manipulieren. Das Ganze finde ich total spannend, vor allem auch deshalb, weil wir ja vor nicht allzu langer Zeit, vor einigen Jahren, noch gedacht hatten, es gäbe ewig tiefe Zinsen. Es gab eine Studie, die erschienen war bei der Bank of England, die über mehrere Jahrhunderte hinweg die Zinsentwicklungen betrachtet hat und festgestellt hat, wir befinden uns in einem säkularen Trend sinkender Zinsen. Und ich habe mich damals, im Februar 2022, in der 123. Folge dieses Podcasts mit dem Autor der Studie, mit Paul Schmelzing, unterhalten. Wir werden uns gleich einiges von dem damaligen Gespräch noch anhören, vielleicht ganz kurz zur Einordnung, was Paul Schmelzing denn gemacht hat. Paul Schmelzing veröffentlichte im Januar 2020 ein Staff Working Paper bei der Bank of England. Titel: 8 Centuries of Global Real Interest Rates R-G and the Super Secular Decline 1311 bis 2018. Die Studie wurde in den Medien damals breit aufgegriffen und es gab nicht weniger Artikel in der Welt zum Beispiel oder in der Zeit, die sagten, wir werden nie wieder Zinsen haben. Ein Redakteur schrieb sogar, wir werden nie wieder Realzinsen haben, positive Realzinsen haben, auf sogenannten risikofreien Assets, also Staatsanleihen. Wieso sollte es die geben? Meine damalige Replik war übrigens schon klar. Es gibt sowas wie risikofreie Anleihen nicht. Es gibt keine risikofreien Assets und die Staatsanleihen unterstreichen ja gerade, dass sie nicht risikofrei sind. Auf jeden Fall, wie angesprochen, hatte ich in Folge 23 Paul Schmelzing zu Gast und ich habe ihn zum ersten Mal gefragt, wieso er sich überhaupt so einen langen Zeitraum angeschaut hat, um die Zinsentwicklungen zu untersuchen.
Wahrscheinlich ist die Mehrzahl ihrer Zuhörer auch aufgewachsen in einer Phase kurz vor den Oil-Schocks, vor den 70er, 80er Jahren und aufgewachsen mit einer Phase, wo die Zinssätze zwischen 3% und 5% fluktuiert haben. Dann kam der große Inflationsschock der Oil-Schocks in den 70er, 80er Jahren. Und der Bias, die implizierte Annahme ist immer, das normale Zinslevel ist zwischen 3% und 5% vor den Oil-Schocks und irgendwie müssen wir versuchen, durch irgendwelche Policy-Maßnahmen oder irgendwelche fiskalischen Maßnahmen wieder auf dieses normale Level zurückzukehren. Und es zeigt sich, dass auch das die implizite Annahme eines Großteils der wissenschaftlichen Studien heutzutage ist, also ob es die Finanztheorie ist, ob es die Wirtschaftsökonomie ist, die also dieses große Konzept der sogenannten Steady State, der normalen Zinsrate entwickelt hat über die Jahre, wo also immer die fundamentale Annahme ist, dass es ein normales Level an globalen Zinssätzen gibt, die also in einem bestimmten Rahmen über oder unter der Wachstumsrate sich traditionell bewegt und dass also durch irgendwelche ungewöhnlichen Entwicklungen in den 1980er Jahren ein fallender Trend bewirkt worden ist, der also ganz ungewöhnlich seit 3 Jahrzehnten uns begleitet und den wir durch irgendwelche Maßnahmen versuchen müssen zu korrigieren. Und als Wirtschaftshistoriker hat es mich immer gewundert, dass man sich also auf einen Zeitraum von 30 oder 40 Jahren konzentriert und dadurch und auf dieser Basis diese großen monetären und fiskalischen Policy-Implikationen ableitet. Das ist immer unbequem für einen Wirtschaftshistoriker, auf so einer kurzen Datenbasis solche großen Konsequenzen zu basieren. Und deswegen hat mich das schon im Doktoratsstudium sehr gestört, dass man also nicht den langfristigen Verlauf sich wirklich mal anschaut und das in den Kontext setzt. Denn es kann ja durchaus sein, dass eben die 50er und 60er Jahre der große Ausreißer waren und eben nicht die Zeit seit den 1980er Jahren.
Genau dieser methodische Perspektivwechsel war der Ausgangspunkt seiner Arbeit. Er hat sich die ältesten liquiden Anleihenmärkte angesehen, die es dokumentiert gibt. Die Märkte der italienischen Stadtstaaten Venedig, Florenz und Genua im 14. Jahrhundert. Und er fand heraus, sowohl nominale wie auch reale Zinsen sinken seit über 500 Jahren im Trend.
Meine Arbeit zeigt eben, dass sowohl die nominalen als auch die realen Zinssätze seit über 500 Jahren konstant fallen. Und insofern weit vor den 1980er Jahren. Und wie Sie eben gesagt haben, wir hatten lange Phasen von sehr niedrigen nominal und realen Zinssätzen im 16., im 17. Jahrhundert. Und insofern können wir also nicht nur diese Episoden im Detail jetzt studieren und uns anschauen, was war damals eigentlich der Auslöser für diese Phasen sehr niedriger Zinsen? Wie sind damals die Volkswirtschaften aus diesen Phasen der sehr niedrigen Zinssätze wieder herausgekommen?
Es gibt aber einen Punkt, der bei der Rezeption von Schmelzings Studie meistens ausgeblendet wurde. Er hat, wie er gesagt hat, 700 Jahre sinkender Zinsen analysiert, aber es gab in diesen 700 Jahren immer wieder große Gegenbewegungen. Phasen, in denen quasi abrupt die Zinssenkung gestoppt wurde und die Zinsen teilweise sehr deutlich in sehr kurzer Zeit gestiegen sind. Im Schnitt um 315 Basispunkte innerhalb von 24 Monaten. Es gab sogar zwei Fälle, wo die Zinsen in der kurzen Zeit um mehr als 600 Basispunkte, also 6%, gestiegen sind. Und die Auslöser waren immer ähnlich.
Nach dem Schwarzen Tod haben wir einen massiven globalen ökonomischen Schock. Dann haben wir eine Phase, etwa 100 Jahre, wo die ganze Weltwirtschaft im kompletten Chaos versinkt. So kann man es simplifizieren. Und es ist sehr, sehr volatile Finanzmärkte. Es ist hohe Ausfallraten von Krediten und es ist sehr, sehr turbulent. Aber dann steigen wir in eine Phase im späten 15. Jahrhundert ein, wo ich also den großen Turning Point in den globalen Zinssätzen festmache und sage, seit dem späten 15. Jahrhundert beginnt die Phase der konstant sinkenden Zinssätze. Durch alle Kriege, durch alle Epidemien, durch alle Hungersnöte und so weiter. Natürlich haben wir immer kurzfristige Schocks zu diesen Zinssätzen. Wir haben große Ausreißer nach oben, wenn Sie an die Napoleonischen Kriege denken, wenn Sie an den 30-jährigen Krieg. Natürlich haben wir da große, große Ausreißer nach oben, wie man es auch erwarten würde, wenn natürlich die Regierungen wie Dominosteine umfallen in ihrer Zahlungsfähigkeit. Aber jedes Mal, nachdem diese kurzen Schocks vorüber sind, steigen wir wieder ein in den fallenden Trend und wir erreichen ein Level, das eben unter dem Level liegt vor diesen kurzfristigen Schocks.
Das war für mich immer die wichtigste Passage seiner Arbeit. Historisch endeten Phasen der Zinsdepression praktisch nie ordentlich. Sie endeten immer durch geopolitische oder demografische Erschütterungen. Der Schwarze Tod, der 30-jährige Krieg, die Napoleonischen Kriege, der Zweite Weltkrieg. Und die Bewegungen nach oben waren jedes Mal schnell und nicht gemütlich. Ich habe Schmelzin damals im Februar 2022 gefragt, ob wir uns nicht auch gerade in einer Phase vor quasi einer abrupten Zinssteigerung befinden. Seine Antwort war, das kann man ihm nicht verdenken, für einen Historiker natürlich entsprechend vorsichtig. Er verwies auf die Überraschung negativer Zinsen in den Jahren zuvor.
Es ist natürlich plausibel zu sagen, warum soll jemand sein Geld zu minus 5% anlegen? Da muss er doch verrückt sein. Das Problem ist, 2006 oder 2007, wenn sie mit Leuten diskutiert haben und ihnen jemand gesagt hätte, die Policy Rates werden in 10 Jahren minus 1% sein oder minus 2%, dann hätte man sie auch für verrückt erklärt. Und die Leute hätten gesagt, das ist völlig unmöglich, dass jemals Notenbanken negative Zinsen verlangen werden. Das ist absolut absurd. Das geht schon aus der ökonomischen Theorie überhaupt nicht. Und heutzutage, hier sind wir, die allermeisten Notenbanken der Welt haben genau diese negativen Zinsen. Also wir sollten gerade mit Blick auf die letzten 10 Jahre, sollten wir vorsichtig sein mit diesen absoluten Statements und zu sagen, es wird nie dazu kommen.
Der Satz gilt natürlich in beide Richtungen. Wer 2020 nicht mit einer scharfen Zinswende rechnete, sollte heute nicht mit derselben Gewissheit sagen, die Zinssteigerung ist schon vorbei oder die Zinssteigerung setzt sich fort. Wir wissen es schlichtweg nicht. Vieles spricht aber dafür, dazu kommen wir noch, dass wir uns strukturell auf höhere Zinsen einstellen müssen.
Unsere Welt wird immer verrückter, auch wenn das vielleicht etwas populär ausgedrückt ist. Aber ein Blick in die Newsportale reicht, um dem subjektiven Eindruck etwas Objektives abzugewinnen. Das Weltgeschehen ist im Wettlauf mit sich selbst und übertrifft sich dabei scheinbar täglich. Diese Dynamik und die dahinter steckenden Ereignisse bleiben nicht ohne Auswirkungen auf die Energiepreise. Jeder merkt das. Schließlich geht es nicht nur an den Tankstellen hoch und runter. Bei Strom- und Gastarifen ist das ähnlich. In dieser Lage ist es wirklich schwer, unter den mehreren hundert Energielieferanten in Deutschland einen günstigen Anbieter zu finden und das jedes Jahr aufs Neue. Zum Glück hat Wechselpilot da den Überblick. Und mehr noch, Wechselpilot prüft regelmäßig Tarife, behält Fristen im Blick und kümmert sich um einen Wechsel automatisch und kontinuierlich. Aber keine Sorge, du behältst jederzeit die Übersicht. Du registrierst dich, teilst deine Tarifpräferenzen und Wechselpilot schlägt passende Tarife vor. Nach deiner Entscheidung geht dann alles seinen Gang und zwar dauerhaft. Wechselpilot kümmert sich jedes Jahr automatisch um den Tarifvergleich, den Wechsel und die Kommunikation mit dem Versorger. Im Ergebnis sparst du nicht nur Zeit, sondern auch ordentlich Geld. Der Großteil davon bleibt bei dir und Wechselpilot bekommt einen prozentualen Anteil für seinen Service. Die Gebühr basiert auf dem Erfolg, heißt, eine größere Ersparnis lohnt sich für dich und für Wechselpilot. Du zahlst nur dann etwas, wenn du auch wirklich sparst. Das ist fair. Für deinen ersten Wechsel bekommst du mit dem Code BTO20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Über den Link in den Shownotes kannst du es ausprobieren und das Energiethema danach vergessen, denn mit Wechselpilot musst du nie wieder zu viel für Energie bezahlen. Quasi der letzte Stromwechsel deines Lebens. Übrigens, der TÜV sagt zu Wechselpilot sehr gut. Ein durchschnittlicher Haushalt spart ca. 360 Euro pro Jahr und über 400.000 durchgeführte Wechsel sprechen für sich. Mehr Informationen und den BTO-Code findest du in den Shownotes.
Bevor wir uns weiter mit der aktuellen Zinsentwicklung beschäftigen und den Folgen, ganz kurz ein Hinweis des Handelsblatts. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Feature per Handelsblatt-Hörerinnen und Hörer. Testen Sie das Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr Informationen wie immer in Shownotes dieser Ausgabe und unter handelsblatt.com/mehrperspektiven. Der eigentlich prophetische Moment in meinem Gespräch mit Paul Schmelzing kam an einer anderen Stelle. Wir sprachen über das damalige Modeargument der Blanchard-Schule und der MMT-Anhänger. Solange die Wachstumsrate über dem Zins liegt, könnten sich Staaten praktisch beliebig verschulden. Das war die Rechtfertigung für die Corona-Programme, für den Europäischen Wiederaufbaufonds und letztlich ja auch für die deutschen Sondervermögen ein paar Jahre später. Schmelzings Antwort war klar.
Da gibt es seit 2-3 Jahren die große Diskussion, wenn doch die Wachstumsrate über dem Realzinssatz ist, sagen einige einflussreiche Akademiker, dann kann man doch einfach unbegrenzt Schulden aufnehmen, weil die Wachstumsrate zieht uns raus und auf natürliche Weise können wir die Schulden wieder abbauen über die Jahre, gerade langfristige Schulden. Wir wachsen einfach aus dem Schuldenberg raus. Ich halte das für gefährlich, so zu argumentieren. Und ich glaube auch, dass in vielen derzeitigen Regierungen und Volkswirtschaften die zugrunde liegende Argumentation entweder bewusst fehlinterpretiert wird oder nicht verstanden wird. Weil natürlich der große Catch bei dieser ganzen Argumentation ist, dass natürlich die Wachstumsrate mindestens mal konstant bleiben muss, wenn nicht sich sogar erhöhen muss. Das heißt, diese ganzen extra Schulden, die man da aufnimmt, die müssen auch dazu verwendet werden, dass man die Growth Rate, die Wachstumsrate mindestens mal stabil hält. Idealerweise will man sie erhöhen mit diesem ganzen Schuldenberg, den man aufnimmt. Und insofern kommt es ganz entscheidend darauf an, wie diese neuen Schulden durch Regierungen eigentlich verwendet werden. Ob sie wirklich in produktive und wachstumsgenerierende Maßnahmen verwendet werden und eben nicht in den reinen Ausbau der Sozialstaaten oder in eine reine Umverteilungsökonomie investiert werden. Denn solche Projekte, historisch gesehen, haben nie auch nur ansatzweise die strukturelle Wachstumsrate positiv beeinflusst. Und insofern glaube ich, dass da wirklich die Gefahr besteht, dass die substanziellen, also wirklich, wir hatten einen der größten Fiskalausweitungen im letzten Jahr in Friedenszeiten seit mehreren Jahrhunderten, ja, wenn man jetzt die Weltkriege rausnimmt, das war massiv. Und ich sehe die große Gefahr, dass eben diese ganzen extra Schuldenberge gerade eben nicht in produktive, wachstumsstimulierende Projekte investiert werden. Und dann ist wirklich die große Gefahr, dass sich dieses R-G-Differential, dass sich das eben sehr schnell auch umkehren kann, wenn eben die Wachstumsrate einfach nicht aus dem Keller kommt.
Diese Warnung ist heute Realität. Die staatlichen Konjunkturprogramme seit 2020 sind ganz überwiegend in Konsumausgaben geflossen, in Umverteilungsausgaben, in Rüstungsausgaben oder in mehr oder weniger sinnvolle Maßnahmen für Energiewende oder Klimaschutz. Sie erhöhen aber das Wachstumspotenzial der Wirtschaft nicht. Zur Erinnerung, in Deutschland auf einen Wert zwischen 0 und 0,4% geschätzt. Schmelzing hat direkt eine historische Parallele gezogen, die noch klarer macht, was Staatsausgaben in produktive und unproduktive Verwendung trennt und warum die R-G-Differenz historisch fast immer positiv war. Im Klartext, normalerweise war der Zins immer über der Wachstumsrate.
Man muss sich ja überlegen, warum war denn eigentlich über Jahrhunderte R-G positiv und eben nicht negativ? Eine der ganz zentralen Gründe ist, dass eben Kapital nicht produktiv verwandt worden ist im 14. oder 15. oder 16. Jahrhundert. Dass es eben in Projekte geflossen ist, die eben überhaupt keinen nachhaltigen Wachstumsimpuls gesetzt haben. Und dass eben dadurch die strukturelle Wachstumsrate dadurch überhaupt nicht beeinflusst worden ist. Und dass eben dadurch strukturell dieses R-G permanent positiv geblieben ist. Ja, wenn man da nicht aufpasst, kommen wir eben wieder in so eine Situation, wo diese ganzen Staatsausgaben eben in unproduktive Projekte fließen. Wir hatten das jahrhundertelang. Ein Großteil der Staatsausgaben historisch gesehen ist ja in Kriege verwandt worden. Also vor der Zeit der Sozialstaaten fast ausschließlich war Government Expenditure war gleich Military Spending sozusagen. Ja, und das war unproduktives Kapital letztendlich. Ja, das sehe ich als die große Gefahr.
Genau in diese Kategorie fallen die heutigen Ausgaben. Rüstungsausgaben sind zwar geopolitisch notwendig, aber wachstumsmäßig nicht sonderlich effektiv. Sozialtransfers, wir wissen es, senken eher das Wachstumspotenzial, als es zu erhöhen. Die Klimasubventionen, die vorhandenen Kapitalstock verschrotten, statt neuen aufzubauen bzw. schlechteren ersetzen, sind ebenfalls Beispiele für nicht sinnvolle Mittelverwendung. Trotzdem hielt Schmelzing 2022 eine schnelle Trendwende beim Zins für unwahrscheinlich. Er sagte gegen Ende unseres Gespräches Folgendes.
Wenn man aber langfristig investiert, wenn man an der langfristigen, wenn man sich jetzt an weiter für die Rente spart über Jahrzehnte, ist es meiner Meinung nach verfrüht, von einem großen Turnaround jetzt auszugehen.
Hier hat Frau Schmelzing sich leider geirrt. Wie gesagt, in Folge 123 war ich damals skeptischer und habe eher gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Überschießen des Trends nach unten gibt, also noch tiefere Zinsen, und dann eben eine abrupte und deutliche Kurswende. Heute müssen wir feststellen, dass die Zinswende eingetreten ist. Schauen wir uns die Zahlen an. Vom Tiefpunkt von 0,98% im August 2020 ist die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe um 433 Basispunkte gestiegen. Die deutsche 30-jährige Anleihe ist von rund 0,05% im Sommer 2020 auf 3,76% geklettert, also rund 370 Basispunkte. Beide Bewegungen liegen deutlich über Schmelzings historischen Durchschnitt von 315 Basispunkten. Und wir sind wohl noch nicht am Ende. Auch die Auslöser passten in das historische Muster. Wir hatten erst Corona, dann den Ukraine-Krieg, wir haben den Nahostkrieg mit Israel, Iran, Libanon, Jemen, wir haben den technologischen Systemwettbewerb mit China, wir haben den KI-Ressourcenwettlauf und die Demografie kommt jetzt zusätzlich hinzu. Ich denke an den kürzlichen Refresh zum Thema Demografie und Zins. Wer also im Jahr 2020 dem Konsens der risikolosen Bonds vertraute, der hat viel Geld verloren. Der ETF für langlaufende US-Staatsanleihen ist zu seinem Höchststand nominal um rund 50% gefallen. Dazu kommt noch die kumulierte Inflation seit 2020 von rund 25%. Zusammen ergibt es einen realen Wertverlust von mehr als der Hälfte der Kaufkraft. Die Grundfrage ist allerdings, warum steigen denn die Zinsen jetzt? Der offizielle geldpolitische Rahmen sagt Folgendes. Die Notenbanken haben die Inflation doch im Griff. Es ist im Prinzip alles in Ordnung. Die ökonomische Diagnose allerdings ist etwas anders. Der IWF sieht eindeutige Risiken. Und das hat Tobias Adrian, der Direktor der Finanzmarktabteilung des IWF, in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung in der vergangenen Woche ungewöhnlich klar formuliert.
Die Staatsverschuldung ist heute deutlich höher als vor 15 Jahren. Sie liegt weltweit inzwischen bei 100% gemessen am Bruttoinlandsprodukt, dem BIP. Die Schuldenquote steigt tendenziell, während die globale Wachstumsrate sinkt. Das ist aus Sicht der Schuldentragfähigkeit sehr gefährlich. Alles entwickelt sich in die falsche Richtung. Das durchschnittliche Renditeniveau von Anleihen mit langer Laufzeit ist deutlich gestiegen, selbst in Deutschland und der Schweiz, wo das Verhältnis von Schulden zum BIP viel niedriger ist als im Rest der Welt. Meines Erachtens zeigt sich darin, dass die Aufnahmekapazität für langfristige Zinsrisiken begrenzt ist.
Adrian sagt ja gleich mehreres. Erstens, die Schuldenquoten sind so hoch wie zuletzt seit dem Zweiten Weltkrieg. Zweitens, das Wachstum, das diese Schulden tragen müsste, sinkt gleichzeitig. Also genau die Konstellation, vor der auch Paul Schmelzing gewarnt hatte. Drittens, selbst Länder mit vergleichsweise niedrigen Schuldenquoten wie Deutschland kommen an die Aufnahmegrenze der Investoren. Das Zinsrisiko ist demnach nicht mehr grenzenlos quasi platzierbar im Markt. Man läuft Gefahr, eben nicht platzieren zu können. Und viertens hält Adrian mit Blick auf die Unabhängigkeit der Notenbanken fest, dass diese zwar formal noch gewahrt sei, aber unter Druck ist.
Ich würde es noch nicht fiskalische Dominanz nennen, aber für die Zentralbanken wird die Lage zunehmend unbequem. Was würde eine Zentralbank tun, wenn es stark steigende Renditen für Staatsanleihen wegen der hohen Staatsschulden gäbe? Würde sie eingreifen und stabilisieren? Und ist diese Erwartung an den Märkten schon eingepreist? Auf jeden Fall sind das für Zentralbanken sehr schwierige Fragen.
Noch nicht fiskalische Dominanz. Das ist die diplomatische Formulierung eines IWF-Direktors dafür, dass sie längst begonnen hat. Denn genau diese Frage, ob eine Notenbank stabilisierend eingreift, wenn die Renditen steigen, gibt bereits eine Antwort. In den USA arbeiten Notenbank und Finanzministerium zurzeit, wie bereits angesprochen, noch nicht in die gleiche Richtung. Aber es zeichnet sich ab. In Europa arbeiten sie bereits in die gleiche Richtung. Wir werden sehen, ob es Federal Reserve-Chef Kevin Warsh gelingen wird, die Bilanz zu kürzen, während gleichzeitig das Finanzministerium versucht, mit Käufen langlaufender Anleihen die Zinsen zu drücken. Ich bin skeptisch. Doch zunächst zwei weitere Diagnosen. Beginnen wir mit den Analysten der britischen Bank Barclays, die es ziemlich klar herausgearbeitet hat. Ich zitiere hier nach der Financial Times.
Jahrzehntelang haben wir uns Sorgen um Schuldenkrisen in Schwellenländern gemacht, etwa in Argentinien, der Türkei oder Sri Lanka. Nun scheinen die Probleme in den Industrieländern zu liegen. Die Welt der festverzinslichen Wertpapiere steht Kopf. Vier Volkswirtschaften, die USA, Großbritannien, Frankreich und Japan, weisen allesamt eine Verschuldung auf. die bei oder über 100% des BIP liegt. Daran ändert sich nichts. Es fehlt der politische Wille zur Haushaltskonsolidierung. Er fehlt völlig. Der Markt kommt, unserer Ansicht nach zu Recht, zu dem Schluss, dass der langfristige neutrale Zinssatz höher liegt. Die Rendite 10-jähriger Anleihen passt sich lediglich dieser Realität an.
Eine bemerkenswerte Aussage. Der Zinsanstieg ist damit keine geldpolitische Anomalie, die man einfach wegkommunizieren kann. Er ist die schlichte Anpassung an eine andere fundamentale Realität. Und der politische Wille zur Haushaltskonsolidierung fehlt, Zitat, völlig. Ähnlich ging es auch in einer aktuellen Studie zweier Ökonomen der University of Southern California, die im August 2026 als Arbeitspaper erschien. Sie haben Bond-Investoren, Wähler und Personen mit Finanz- und Wirtschaftsstudium gefragt, für wie wahrscheinlich sie eine US-Staatsschuldenkrise innerhalb der nächsten 10 Jahre halten. Das Ergebnis? Im Durchschnitt geben sie das Risiko einer US-Staatsschuldenkrise innerhalb von 10 Jahren mit knapp 50% an. 50%, das finde ich durchaus beeindruckend. Die Autoren der Studie stellen aber auch Folgendes fest.
Noch schlägt sich ein hohes wahrgenommenes fiskalisches Risiko nur schwach in konkreten Maßnahmen nieder. In allen drei Stichproben berichten die Befragten von einem erheblichen 10-jährigen Krisenrisiko. Doch die meisten Wähler geben an, dass die Schuldenproblematik nicht ausschlaggebend war und die meisten Anleger berichten von keiner konkreten Portfolioänderung.
Das ist ein gefährliches Muster. Die Marktteilnehmer sehen das Risiko, sie ziehen aber noch keine großen Konsequenzen. Sie beginnen es langsam, die Zinsen zu erhöhen. Wenn die Veränderung dann aber einsetzt, wenn dann klar wird, dass die Probleme größer sind, dann droht ein Dammbruch. Und weil die Politik genau das ahnt, unternimmt sie bereits jetzt immer entschlossenere Versuche, die Zinsen künstlich zu drücken. Damit sind wir bei der politischen Reaktion, die perspektivisch nur mit fiskalischer Dominanz und der Kooperation der Notenbanken funktionieren kann.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits 2-mal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Derweil interveniert die Politik. Und das durchaus an unerwarteter Stelle. Beginnen wir in Tokio.
Japan and the United States have officially confirmed a coordinated intervention in the foreign exchange market.
To lift the Japanese currency from a near 4-decade low, President Trump, for his part, earlier said the joint intervention was a signal of Washington's friendship with Tokyo.
We have a good relationship with Japan, and they wanted a little bit of help, and we're always there for Japan. Japan's been very good to us, with the exception, of course, of Pearl Harbor.
Das US-Finanzministerium hat sich Mitte August erstmals seit über 15 Jahren gemeinsam mit den japanischen Behörden an einer Devisenmarktintervention beteiligt. Und zwar gegen den Verfall des Yen. Auf den ersten Blick eine rein japanische Angelegenheit. Auf den zweiten Blick keineswegs. Barry Eichengreen, übrigens auch bei uns schon im Podcast schon mal zu Gast gewesen, mehrfach preisgekrönter Wirtschaftshistoriker, hat die Vorgänge um diese Devisenmarktintervention in der Financial Times so kommentiert.
Natürlich haben die japanischen Behörden bereits früher am Devisenmarkt für den Yen interveniert, zuletzt erst vor 3 Monaten. Bemerkenswert ist jedoch, dass sich auch das US-Finanzministerium an der Intervention beteiligte. Es war die erste gemeinsame Aktion mit Japan seit mehr als 15 Jahren und dass Yen gegen Euro und nicht gegen Dollar gekauft wurden. Die Intervention der vergangenen Woche liefert somit beunruhigende Erkenntnisse über den Dollar. Die Botschaft dahinter lautet, US-Finanzminister Scott Bessent und sein Team befürchteten, dass der Verkauf von auf Dollar laufenden Wertpapieren zur Stützung des Yen den Markt für langfristige US-Staatsanleihen zusätzlich belasten würde.
Und Eichengreen zieht eine sehr logische Schlussfolgerung.
Letztlich scheut Washington aus Sorge um die Auswirkungen auf die eigenen Finanzmärkte davor zurück, dass ausländische Zentralbanken ihre Dollarreserven einsetzen. Dies verdeutlicht, dass der Dollar nicht mehr die attraktive Reservewährung ist, die er einst war. Sobald sich diese Erkenntnis durchsetzt, werden andere Länder verstärkt nach attraktiveren und leichter nutzbaren Alternativen suchen. Die Diversifizierung der Währungsreserven dürfte an Dynamik gewinnen.
Das ist ein historischer Rollentausch. Der Dollar ist nicht mehr die Weltreservewährung, die sich alles leisten kann. Japan übrigens ist selbst ein Kandidat für eine Staatsschuldenkrise. Die Financial Times fasst die Lage dort so zusammen.
Nach dem Asienschock von 1997 führte Japan eine Nullzinspolitik ein. Dies führte schließlich dazu, dass der Anteil japanischer Staatsanleihen an allen ausstehenden Bonds der Bank of Japan von 11,6% auf einen Höchststand von 53,9% anstieg. Der Yen ist jedoch letzte Woche von 147 Yen zum Dollar auf 163 Yen gefallen, der niedrigste Stand seit 4 Jahrzehnten. Theoretisch wäre eine Zinserhöhung der naheliegendste Weg, den Yen zu stärken, da die Inflation trotz der schwachen Wirtschaft steigt. Premierministerin Takaichi lehnt höhere Zinsen jedoch ab, da sie die Wirtschaft wieder ankurbeln will. Sie und andere befürchten zudem steigende Kosten für den Schuldendienst. Die jüngsten Zinserhöhungen haben die Tilgungskosten im Fiskaljahr 2026 bereits auf 31 Billionen Yen getrieben, was einem Viertel der Ausgaben entspricht. Die Gefahr einer drohenden Schuldenkrise schwebt nun jedoch in der Luft. Und sollte es jemals dazu kommen, würde dies nicht nur Japan, sondern auch die globalen Märkte insgesamt treffen. Schließlich haben Yen-Abflüsse in den letzten Jahren über Carry-Trades weltweit viele Anlagestrategien finanziert und Hedgefonds halten einen stetig wachsenden Anteil japanischer Staatsanleihen.
Doch zurück zu den USA. Kurz nach der Hilfe für Japan begann die direkte Intervention im Markt für US-Staatsanleihen. Finanzminister Bessent hat, wie bereits erwähnt, am 19. August die Rückkäufe langlaufender Anleihen verdoppelt. Wenige Tage später ließ er durchblicken, er könne notfalls fast 1 Billion US-Dollar aus dem sogenannten Treasury General Account für Rückkäufe mobilisieren. Luke Roman, der Finanzanalyst, der ebenfalls bereits schon mal bei BTO zu Gast war, hat sich im Interview mit Jack Farley auf Monetary Matters, ich habe das Video verlinkt, ziemlich eindeutig geäußert.
And they're going to do that into an environment where the projected net borrowing for Bessent for the next two quarters, $1.4 trillion net. Debt spiral. He has a debt spiral problem today. That's why he acted. That's why he acted 2 weeks ago. That's why he acted yesterday. That's why he's going to keep acting going forward.
Groman bringt es unverblümt auf den Punkt. Für ihn ist der Rückkauf von Treasuries das erste offene Eingeständnis einer Emerging-Market-artigen Hartwährungsschuldenkrise in den USA. Also quasi die USA verhalten sich wie ein Schwellenland. Und Finanzminister Bessent ist deshalb nicht irgendwie ein Taktiker, sondern er handelt, weil er handeln muss. Doch auch andere anerkannte Stimmen äußern sich. So der weltberühmte Investor Stanley Druckenmiller. Er war es, der damals erfolgreich gemeinsam mit George Soros gegen die britische Notenbank spekuliert hat und mit dieser einzigen Spekulation Milliarden verdient hat. In einem Kommentar im Wall Street Journal erinnerte Stanley Druckenmiller an die historische Bedeutung derartiger Interventionen.
Renditesteuerung beginnt stets als technische Maßnahme und endet als politische Verpflichtung. Von 1942 bis 1951 deckelte die Federal Reserve die Renditen langfristiger Staatsanleihen, um den Zweiten Weltkrieg zu finanzieren. Diese Obergrenze überdauerte den Krieg, ermöglichte die Finanzierung von Defiziten durch frisch gedrucktes Geld und befeuerte eine zweistellige Inflation, Jahre finanzieller Repression, die eine ganze Generation von Sparern schleichend enteignete.
Yield Curve Control, also Zinskurvenkontrolle, ist nichts Neues. Sie ist der klassische erste Schritt, ich will nicht sagen aus einer Staatsschuldenkrise heraus, aber es gehört zum Instrumentenkasten der Bekämpfung einer Staatsschuldenkrise. Und er wird natürlich bezahlt von denjenigen, die nominalen Anleihen sparen. Druckenmiller warnt aber auch davor, den Effekt zu unterschätzen.
Jeder Basispunkt künstlicher Renditedrückung ist eine Subvention für das Hinauszögern notwendiger Maßnahmen. Niedrig gehaltene Langfristzinsen beschönigen die Prognosen zu den Zinskosten, verringern die scheinbare Dringlichkeit und ermöglichen es Amtsinhabern, den Wählern zu versichern, die Schulden seien das Problem anderer Leute. Wenn Kongress und Regierung selbst angesichts eines Marktsignals kaum bereit sind, die Sozialausgaben anzutasten, werden sie dies ohne ein solches Signal erst recht nicht tun. Was auch immer diese Maßnahme an Basispunkten einspart, sie wird ein Vielfaches an Kosten durch Verzögerungen verursachen.
Klar, werden die Zinsen künstlich tief gehalten, sinkt der Spardruck. Genau das, was wir gerade auch in der Eurozone beobachten können. Die Financial Times bringt die Logik dieser Intervention noch schärfer auf den Punkt. Man dürfe nicht vergessen, warum die Renditen am langen Ende überhaupt steigen.
Entscheidend ist, sich vor Augen zu führen, warum die Renditen am langen Ende steigen. Der Punkt ist, es liegt nicht am üblichen Verdächtigen, der Inflation. Die Inflationserwartungen sind derzeit recht stabil. Vielmehr handelt es sich um einen gewissen Verdrängungseffekt durch das Angebot der Hyperscaler, aber, was noch viel wichtiger ist, durch das enorme Angebot an Staatsanleihen. Bessent erklärte letzte Woche, der Umstand, dass die US-Staatsverschuldung die Marke von 40 Billionen Dollar überschritten habe, sei irrelevant. Es sei lediglich eine Zahl. Die Anleger sehen das jedoch anders.
Die Financial Times geht dann so weit, das Vorgehen von Finanzminister Bessent mit dem Versuch zu vergleichen, Kojoten mit Katzen zu füttern. Das ist ein berühmter Tweet mit einer Geschichte, die so geht. Immer wieder geht der Mann und holt eine neue Katze, weil die alte Katze von den Kojoten nachts gefressen wurde. Und dann beschreibt er diesen Vorgang und dann fragt ihn ein Freund, wo kriegst du eigentlich die neuen Katzen her? Da meinte er, ach, ich gehe immer zum Tierheim. Und das Ergebnis ist ganz einfach, dass man sagt, nein, du hast eigentlich nicht Katzen was Gutes getan, sondern du hast die Kojoten mit Katzen gefüttert. Auf unser Bild hier bezogen ist dieses etwas zynische Bild natürlich folgendes. Es kann gar nicht funktionieren, in einem riesigen Staatsschuldenmarkt mit ein paar Milliarden Aufkäufen die Zinskurven nachhaltig zu verändern. Der Einzige, der das kann, ist jemand mit unbegrenzten Mitteln. Und das ist eben die Notenbank. Doch kommen wir zu Druckenmiller, der das ökonomische Gesetz dahinter so formuliert.
Regierungen, die Preise gegen fundamentale Gegebenheiten verteidigen, verlieren immer. Die einzige Variable ist, wie viel sie ausgeben, bevor sie nachgeben. Die USA sollten sich nicht auf die falsche Seite dieses Tausches begeben, nicht beim wichtigsten Preis der Welt und nicht, wenn dieser Preis versucht, das zu sagen, was Washington am dringendsten hören muss. Lasst den Anleihenmarkt sprechen.
Lasst den Anleihenmarkt sprechen. Genau das fürchtet die Politik, weil dann ist Schluss mit Schuldenpolitik, dann müssen Staatshaushalte saniert werden, dann müssen Schulden restrukturiert werden. Dieses Signal möchte man nicht, weder in Europa noch in den USA noch in Japan, und deshalb wird so heftig interveniert. Die Frage ist natürlich, warum ist das Finanzsystem eigentlich heute so fragil? Und dazu gibt es zwei Antworten. Die erste Antwort betrifft die Struktur des Anleihenmarkts selbst. Die zweite betrifft das, wofür der Staat sich verpflichtet hat und was er nicht mehr einlösen kann. Fangen wir mit der Marktstruktur an.
Bereits im Sommer veröffentlichte die Federal Reserve eine Studie, der zufolge Hedgefonds ihr Engagement in US-Staatsanleihen allein zwischen 2023 und 2025 verdoppelt haben und nun etwa 8,5% des Gesamtmarktes kontrollieren. Dies bedeutet, dass Hedgefonds mittlerweile mehr US-Staatsanleihen halten, als offiziell auf Investoren aus Japan, China und Saudi-Arabien zusammen entfallen. Ein vielfältiges Ökosystem ist gesund und diese Hedgefonds tragen maßgeblich zur Dynamik des weltweit größten, tiefsten und liquidesten Anleihen. Marktes bei. Indem sie in die Lücke sprangen, die andere Investoren hinterlassen hatten, haben sie, so die Ansicht einiger Beobachter, dazu beigetragen, die Kreditkosten der US-Regierung im Rahmen zu halten. Doch ihrer Natur nach sind Hedgefonds keine langfristig orientierten Akteure. Der Großteil ihrer Bestände ist über kurzfristige Kredite finanziert. Ihr zunehmendes Engagement führt dazu, dass ein Markt, der einst als Inbegriff von Solidität und Zuverlässigkeit galt, nun in hohem Maße von volatileren Investoren abhängig und damit anfälliger geworden ist. Wie der Bericht der Federal Reserve festhält, die Kombination aus großem Volumen, hoher Konzentration und starker Hebelwirkung birgt das Risiko systemischer Spannungen, falls mehrere Strategien gleichzeitig unter Druck geraten oder wenn schwerwiegende Schocks die größten Marktteilnehmer treffen.
Halten wir fest, Hedgefonds halten mehr US-Staatsanleihen als Japan, China und Saudi-Arabien zusammen. Und sie halten diese Anleihen mit hoher Hebelwirkung, also kurz refinanziert. Die Financial Times kommt zu folgendem Schluss.
Die größere Gefahr besteht jedoch darin, dass Hedgefonds und andere Investoren, die mit Hebelwirkung agieren, im Falle einer schweren Krise gezwungen sein könnten, viele dieser Geschäfte aufzulösen und damit das, was historisch gesehen als Bunker der Investmentbranche galt, in eine Falle zu verwandeln. Dies ist keineswegs nur graue Theorie, wie sich sowohl im März 2020 als auch im April 2025 gezeigt hat. Und da US-Staatsanleihen das Fundament des gesamten globalen Finanzsystems bilden, wären die Folgen selbst bei moderaten Zwischenfällen immens.
Stammhörer kennen diese Warnung, denn sie haben sie bereits in Folge 355 Finanzkrise Reloaded gehört. Damals hatte ich ausführlich Pablo Hernández de Cos, Generaldirektor der Bank für den Zahlungsausgleich, zitiert. Er hat in einer Rede genau vor einer neuen Finanzkrise gewarnt und die Risiken ähnlich beschrieben. Hören wir noch einmal kurz hinein in das, was er gesagt hat.
What I would call highly leveraged MBFIs, and in particular, you will see that I will be focusing on hedge funds. The truth is that both the long-term
gehebelte Nicht-Banken, Finanzinstitute, insbesondere Hedgefonds, haben maßgeblich dazu beigetragen, die Lücke zwischen dem rasch wachsenden Angebot an Staatsanleihen und der Nachfrage von Banken und anderen NBFIs zu schließen. Dies ist vor allem durch die Nutzung von Relative Value Handelsstrategien durch Hedgefonds begünstigt worden, beispielsweise durch den Cash Futures Basishandel. Diese Strategien zielen darauf ab, geringe Preisdifferenzen zwischen verwandten Finanzinstrumenten auszunutzen. Um die Rendite dieser geringen Preisdifferenzen zu maximieren, setzen Relative Value Hedgefonds ihre Positionen stark ein. Sie tun dies, indem sie sich am Repo-Markt Geld leihen, um den Kauf des Wertpapiers zu finanzieren und von der geringen Preisdifferenz zwischen dem Wertpapier und dem entsprechenden Future-Kontrakt zu profitieren.
Im zweiten entscheidenden Teil der Rede ging es um die Risiken.
Es gibt mehrere Kanäle, über die Nicht-Banken-Finanzinstitute Spannungen auf den Märkten für Staatsanleihen erzeugen und verstärken können. Der erste dieser Kanäle liegt in den gehebelten Handelsstrategien von Hedgefonds, die durch die Verfügbarkeit von Repo-Finanzierungen zu sehr günstigen Konditionen begünstigt werden. In den letzten Jahren konnten Hedgefonds Beträge aufnehmen, die dem Marktwert der hinterlegten Sicherheiten entsprachen oder sogar überstiegen, also ohne Abschlag oder Haircut, wodurch der Kreditgeber vor Marktrisiken geschützt war. Infolgedessen sind Relative Value Strategien von Hedgefonds, wie jüngst Ereignisse gezeigt haben, äußerst anfällig für negative Schocks auf den Finanzierungsgeld- und Derivatenmärkten. Während der Marktturbulenzen im März 2020 beispielsweise lösten Margin Calls auf den Märkten für Treasury Futures eine Auflösung von Positionen aus, darunter auch Staatsanleihenbeständen auf dem Geldmarkt, was zu destabilisierenden Abwärtsspiralen beim Schuldenabbau beigetragen hat.
Das ist das strukturelle Risiko. Ein Anleihenmarkt, dessen entscheidende Käufer mit hoher Hebelwirkung agieren und bei jedem größeren Schock zu Zwangsverkäufern werden, das ist sicherlich kein Markt für ein sicheres Asset. Es gibt aber noch eine zweite Fragilität und die betrifft das, wofür der amerikanische Staat sich politisch verpflichtet hat. Übrigens die anderen Staaten auch. Luke Roman bringt es im bereits angesprochenen Interview so auf den Punkt.
The math is straightforward. Entitlements plus interest plus veterans benefits are right now through fiscal third quarter 105% of receipts. Receipts are near all-time highs. The economy is good. You could argue receipts are bloated by an AI boom slash bubble that I don't know when it's going to burst, but it will burst at some point because every CapEx boom smaller than this one in U.S. history going back 200 years have all burst. And when that happens, receipts will fall a lot because it has been a huge driver to GDP. And here's the kicker. The entitlements, interest, and veterans affairs benefits, which are all interest and interest-like obligations, they're growing 7.5% year-to-date. Receipts are only growing 4.
Kurz übersetzt, Rentenversprechen plus Zinsen plus Leistungen für Veteranen stehen bereits für 105% der Einnahmen des Bundesstaates in den USA. Diese Ausgaben wachsen mit 7,5% pro Jahr, während die Einnahmen nur mit 4% wachsen. Und daraus folgt dann Gromes entscheidender Satz. Er nennt es das eigentliche Solvenzproblem der USA.
Bessent doesn't owe boomers dollars. He owes them inflation-adjusted dollars in Social Security. He owes them hips, knees, pharmaceuticals, doctors' time, and Medicare, Medicaid. And he owes veterans pharmaceuticals, hips, knees, doctors' time, and veterans affairs. So the more he prints, the more he liquefies, the more dovish he and Warsh are, which they have to be, the price of those things are going to run away from them. Just as if Argentina owed dollars. Just as if Venezuela owed dollars. Bessent owes $100 to $200 trillion worth of hips, knees, but it's $100 to $200 trillion today. Tomorrow, it'll be $120. You know, next year, it'll be $140. The year after that, it'll be $150.
Bessent, so Gromans Auffassung, schuldet den Rentnern nicht Dollar. Er schuldet ihnen inflationsbereinigte Dollar und Sozialleistungen. Er schuldet ihnen Hüftgelenke, Kniegelenke, Medikamente, Arzttermine etc. etc. Genauso wie Argentinien oder Venezuela Dollar schuldeten, also Dinge, die sie selber nicht drucken konnten, hat der Staat eben Versprechen abgegeben für echte Dienstleistungen. Nach dem Motto, so und so viel Hüftgelenke, so und so viel Kniegelenke. Und diese Verpflichtung, so Groman, könne man nicht weginflationieren. Ich würde sagen, natürlich kann man sie weginflationieren, indem man einfach die Versprechen nicht erfüllt. Man rationiert und man operiert eben nicht mehr jeden. Das übrigens gilt natürlich nicht nur in den USA, sondern es gilt natürlich für alle Sozialstaaten Europas, ganz vorne mit dabei natürlich auch Deutschland. Übrigens, aus Stanley Druckenmiller sieht das Kernproblem im Sozialstaat.
Während Transferzahlungen 1960 noch etwa ein Viertel der Bundesausgaben ausmachten, verschlingen sie heute 70%. Bei den aktuellen Zinssätzen werden die Zinsausgaben bis 2033 auf 4,5% des BIP und bis 2043 auf 144% aller diskretionären Ausgaben ansteigen. Wer behauptet, die Sozialleistungen würden nicht gekürzt, der lügt. Nicht bezüglich des Ergebnisses, sondern bezüglich der Frage, wer darüber entscheidet. Entweder wir strukturieren die Leistungsversprechen bewusst und zu unseren Bedingungen um und schützen dabei jene, die am dringendsten darauf angewiesen sind, oder der Anleihenmarkt übernimmt diese Umstrukturierung für uns schlagartig und zu seinen Bedingungen.
Auch das gilt für uns. Die Leistungskürzungen kommen, entweder freiwillig oder erzwungen. Natürlich wäre es besser, diese freiwillig zu erzielen. Wir sehen aber, wie schwer sich die Politik tut, das umzusetzen, siehe auch die aktuellen Diskussionen in unserer Bundesregierung. Doch nicht nur Anleihen werden gekauft, nicht nur an Währungsmärkten wird interveniert, nein, es gibt auch immer radikalere Forderungen. So in Frankreich. Der linke Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon hat erneut vorgeschlagen, dass die Banque de France, also die französische Notenbank, doch einfach die Staatsschulden, die sie auf ihrer Bilanz hält, annullieren sollte. Einfach annullieren, Schulden erledigt. Nach dem Motto, linke Tasche, rechte Tasche. Schulden weg per Federstrich. Das ist keine neue Idee und wir haben sie bereits in Folge 176, ernsthafte Bedrohung des Geldwerts, diskutiert. Damals ging es um die Bedeutung der Qualität der Notenbank, Bilanz für den Geldwert. Ich möchte hier nochmal ganz kurz erklären, warum die Idee der Annullierung von Staatsschulden auf der Bilanz der Notenbank so gefährlich ist. Denken wir nochmal ganz kurz zurück an die frühere Welt. Früher gab es den Goldstandard. Der Goldstandard war nichts anderes als das Versprechen der Notenbank, zu jeder Zeit die Banknoten wieder in Gold einzutauschen. Und was passiert nun, wenn die Notenbank zahlungsunfähig ist? Also beispielsweise, nachdem sie einen Großteil ihrer Forderungen auf Null abgeschrieben hat, um sie dem Staat zu entlassen. Wenn die Aktiva nicht mehr ausreichen, um die Passiva zu decken, nun, dann würden die Geldhalter sagen, wir trauen euch nicht mehr, ich möchte keine Gold haben. Nach dem Motto, es ist nicht mehr genug Gold für jeden da, also wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Folge ist, das Papiergeld verliert relativ zum Gold an Wert. Die Menschen stürmen die Schalter und es droht quasi eine Hyperinflation. Um das zu verhindern, hat die Notenbank eine Möglichkeit. Sie kann sagen, ich setze die Umtauschbarkeit aus. Aber dann ist die Spirale nicht aufgehalten. Nein, dann steigt die Umlaufgeschwindigkeit schnell auf den Sekundärmärkten und man bekommt eine hyperinflationäre Spirale. Einfach deshalb, weil dann alle wissen, es gibt keine Deckung mehr. Die Spirale kann man ganz einfach aufhalten, nämlich dann, wenn der Staat sagt, ich trete für die Notenbank ein. Ich besorge wieder Gold für die Notenbank, damit die Parität zwischen Gold und der Papierwährung wiederhergestellt ist. Das heißt, die Inflationsrate hängt nicht so sehr daran, dass man Gold hat, sondern sie hängt an der Fähigkeit des Staates, ausreichend Steuern zu erheben, um den Wert seiner Währung und seiner Schulden zu garantieren. Wären wir in einer Welt geblieben mit dem Goldstandard, dann käme heute niemand auf die Idee, einfach mal die Staatsschulden abzuschreiben. Denn jeder wüsste sofort, das führt zu großer Inflation. In der heutigen Welt ist es natürlich anders. Wir haben den Goldstandard schon lange aufgegeben. Und wir haben ihn ersetzt durch solide und effiziente Institutionen, die glaubhaft machen, dass sie die Geldwertstabilität verteidigen, auch ohne Gold. Die Garantie für den Wert des Geldes liegt heute in der Kombination aus einem mächtigen Staat mit starker Steuerkraft und einer modernen, unabhängigen Zentralbank, die bereit ist, die Währung in andere Devisen zu tauschen und über den Umweg des Dollars letztlich auch in Gold. Der Einzelne kann zwar nicht mehr in Gold umtauschen, aber er vertraut darauf, dass die Bilanz der Notenbank werthaltig ist. Eben mit gedeckten Staatsanleihen, mit Gold, mit anderen Forderungen. Beginnt jetzt der Staat, dieses Vertrauen zu unterminieren, zum Beispiel indem die Notenbank gezwungen wird, die Forderung abzuschreiben, dann fällt im Prinzip der Anker des Vertrauens. Hinzu kommt noch was anderes. Wenn wir das machen würden in Frankreich, dann hätte es natürlich Wirkungen nicht nur in Frankreich, sondern im gesamten Euroraum. Annulliert die Banque de France, könnte man sagen, ist ein rein französisches Ereignis. Stimmt es natürlich nicht, weil es das Vertrauen in den Euro gesamthaft unterminiert. Würde die EZB auch noch mitmachen, dann würden ja auch noch die deutschen Gläubiger der EZB auf Forderungen verzichten. Das heißt, hätten eine Umverteilung zwischen Deutschland und Frankreich. Eine Umverteilung, die Jean-Luc Mélenchon wahrscheinlich nett findet. Ich finde sie auf jeden Fall nicht berechtigt. Wir sehen also, wir haben ganz spannende Zeiten. Die Zinsen steigen, weil die Inflationserwartungen etwas hochgehen, aber vor allem, weil Vertrauen in die Solvenz der Staaten sinkt. Die Staaten intervenieren in die Märkte. Die Staaten setzen auf die Notenbanken, auch wenn das offiziell nicht so laut gesagt wird. Und die eiersten Politiker beginnen bereits, über radikale Maßnahmen zur eleganten Entschuldung nachzudenken. Fassen wir zusammen. Erstens, Schmelzings Studie wurde von vielen falsch gelesen. Die eigentliche Botschaft war nicht der ewig tiefe Zins, sondern die historisch verlässliche Tatsache, dass jede große Zinsdepression abrupt endet. Fast immer ausgelöst durch geopolitische Spannungen oder gar Katastrophen. Wir befinden uns genau in einer solchen Konstellation. Zweitens, Schmelzings implizite Warnung tritt ein. Er hatte gewarnt, dass hohe Staatsschulden bei unproduktiver Verwendung das Wachstumszinsdifferenzial umkehren können. Und genau das ist eingetreten. Der Anstieg der Renditen ist in der Folge deutlich höher gewesen als in Schmelzigs historischen Durchschnitt. Drittens, die Politik hat verstanden oder denkt, dass sie das Problem nicht mehr durch Haushaltsdisziplin lösen kann. Die Antwort wird Fiscal Dominance sein. Notenbanken als Staatsfinanziers, perspektivisch auch Kapitalverkehrskontrollen, Financial Repression. Die Verpflichtungen, Renten, Gesundheit, Sozialleistungen bestehen aber real und können nicht so einfach weginflationiert werden, beziehungsweise kommt es zu realen Kürzungen, würde es entsprechende politische Gegenreaktion geben. Das Ganze kommt aber so oder so, entweder politisch geordnet oder aber vom Markt erzwungen. Punkt 4. Wir in Deutschland sind wie immer besonders betroffen. Wir haben von der Vermögenspreisinflation der vergangenen 20 Jahre am wenigsten profitiert. Ich erinnere an einige der vorangegangenen Folgen. Die Nominalwerte, die wir haben, überwiegend Bankkonto, Versicherung und ähnliches, werden real entwertet. Zusätzlich machen wir jetzt auch Schulden und machen Schulden unproduktiv. Das heißt, die Zinslast wird steigen und wird damit in Deutschland etwas verzögert zu den genau denselben Schuldenproblemen führen, wie auch in der Eurozone und in den USA. Und dann steht im Raum die Rekapitalisierung fremder Staatsschulden über die EZB-Bilanz, indirekt auch über uns bezahlt. Punkt 5. Was heißt das für uns? Tja, für Anleger steht fest, raus aus rein nominalen Werten, reinen Sachwerte, international breit gestreut, mit Gold als Anker. Aktien von Unternehmen starken Bilanzen und Preissenzungsmacht sind ebenfalls interessant. Wir müssen aber auch sehen, Staatsanleihen gehören wohl kaum ins Portfolio. Das, was vermeintlich als risikofrei gilt, ist in Wirklichkeit risikobehaftet. Und zwar mit sehr hohen Risiken. Das war natürlich keine Empfehlung, da es dies kein Geldanlage-Podcast ist. Es waren nur meine Gedanken. Bevor Sie sich selber Gedanken machen, wie Sie sich auf die Situation einstellen, empfehle ich Ihnen dringend, sich mit jemandem zu unterhalten, der davon wirklich etwas versteht. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören in dieser etwas ungewöhnlicheren Folge von BTO zu danken. Diesmal kein ausführliches Gespräch. Nächste Woche aber wie üblich wieder ein ausführliches Gespräch zu einem weiteren interessanten Thema. Ich freue mich auf Ihre Feedback, Ihre Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am Mittwoch zur neuen Ausgabe von BTO Refresh oder am kommenden Sonntag zu einer neuen Ausgabe von BTO. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond